Eine ehrliche Inspektion? Vor ein paar Wochen haben wir die Wände im neuen Bereich auf Ebene 1 eingerissen. Am vergangenen Wochenende haben wir begonnen, den Raum zu streichen. Einige von euch kamen am Freitag oder Samstag oder an beiden Tagen, um die Wände und Säulen zu streichen. Der Bau einer neuen Bühne für den Raum hat bereits begonnen. Es gibt noch Dinge zu tun, aber das Projekt kommt voran, Dinge geschehen und es ist aufregend, den Fortschritt zu sehen. Es ist aufregend zu sehen, wie die Gemeinde zusammenkommt. Das Ziel ist, dass der Raum bis zum 7. Dezember, dem nächsten Einkaufssonntag, größtenteils fertig ist. Aber es könnte auch früher sein. Wir werden sehen. Bitte nehmt es in eure Gebete auf. Am Freitagabend, als das Team malte, wurde deutlich, dass einige Wände noch etwas mehr Vorbereitung benötigten. Ein wenig mehr Schleifen, ein wenig mehr Verfugen. Alle waren bereit zu streichen, aber es zeigte sich, dass einige Teile der Wände noch etwas mehr Inspektion brauchten, um zum nächsten Schritt überzugehen. Und das brachte mich zum Nachdenken über eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, als jemand die Wände inspizieren musste, um zum nächsten Schritt überzugehen. Aber wie wir oft in der Bibel sehen, geht es nie nur um die Aufgabe, es geht nie nur um das Projekt. Es geht nie nur darum, es einfach zu erledigen. Bei Gott gibt es immer eine geistliche Komponente. Bei allem, wozu er uns gerufen hat, mit unseren Händen zu tun, interessiert ihn am meisten die Arbeit, die in deinem Herzen geschieht. Also die Frage, mit der ich möchte, dass wir uns heute Morgen beschäftigen, ist: Wann hast du das letzte Mal eine Inspektion deines Herzens gemacht? Wann hast du das letzte Mal eine ehrliche Einschätzung davon gemacht, was gerade in deiner Seele passiert? Was benötigt Aufmerksamkeit? Was braucht Arbeit? Genau das möchte ich mir anschauen. Also wenn du eine Bibel hast, schlag bitte mit mir Nehemia Kapitel 2 auf. Der Zusammenhang ist, dass das Volk Israel 100 Jahre lang im Exil in Babylon war. Aufgrund von Israels Ungehorsam waren die Babylonier gekommen und hatten Jerusalem im Jahr 587 vor Christus zerstört. Und viele Israeliten sind gestorben. Aber nicht alle von ihnen. Es gab einen Überrest, ein paar, die in Babylon leben durften. Und nach etwa 100 Jahren wurde Babylon zerstört und nun herrschte das Persische Reich. Einer ihrer Könige erlaubte den Israeliten, in ihr Land zurückzukehren und ihre Stadt wieder aufzubauen. In Kapitel 1 begegnen wir einem Mann namens Nehemia, und als er von der Möglichkeit erfuhr, Jerusalem wieder aufzubauen, war er bewegt zu helfen. Er betete und fastete und bat den König, ob er beim Wiederaufbau helfen dürfe. Gott erhörte Nehemias Gebet, und der König sagte ja und gab ihm sogar Material, um die Mauern wieder aufzubauen. Es geschahen Dinge, es kam Bewegung in die Sache, und damit sind wir heute in der Mitte von Kapitel 2 angelangt. 9. Dann kam ich zu den Statthaltern des Gebiets jenseits des Flusses und übergab ihnen die Briefe des Königs. Außerdem hatte der König mir Offiziere des Heeres und Reiter mitgegeben. 10. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass jemand gekommen war, der sich um das Wohl der Israeliten kümmerte.
Früher, in Kapitel 2, als der König Nehemia seinen Segen zum Wiederaufbau der Mauer gab, bat Nehemia den König um Briefe, die den Statthaltern der Provinz jenseits des Flusses übergeben werden sollten, damit sie ihm eine sichere Durchreise erlaubten. Das war vor E-Mails und Textnachrichten. Also bestätigten die Briefe des Königs die Mission und ließen die Leute wissen, dass Nehemia den Segen des Königs hatte. Also kommt Nehemia zu den Statthaltern des Landes, übergibt ihnen die Briefe des Königs und sie lassen ihn passieren. Außerdem sehen wir in Vers 9, dass Nehemia in großem Stil ankam. Der König hatte ihm Offiziere und Reiter mitgeschickt. Vielleicht tat der König dies, um anderen Menschen zu zeigen, dass er Nehemia und das, was er tat, unterstützte. Also unterstützte der König Nehemia, aber wir sehen in Vers 10, dass nicht jeder von Nehemias Mission begeistert war. Diese Männer, Sanballat und Tobia, erfahren, was Nehemia vorhat, und sie sind nicht erfreut.
Sie und ihr Volk hatten sich in dem Gebiet niedergelassen, während Israel im Exil war. Deshalb waren sie nicht begeistert, dass Nehemia und seine Leute zurückkamen, um wieder aufzubauen. Wir sehen hier, dass die Aufgabe nicht einfach sein wird. Es wird Widerstand geben. Es wird Hindernisse geben, trotz des Segens des Königs. Aber Nehemia macht weiter. 11. Also kam ich nach Jerusalem und war dort 3 Tage. Nehemia kommt schließlich in Jerusalem an und ruht sich wahrscheinlich 3 Tage lang aus. Damals gab es noch kein Ryanair und kein Wizz Air. Die Reise betrug etwa 1500 Kilometer und es dauerte wahrscheinlich 3 Monate, bis er nach Jerusalem kam. Es war eine lange Reise, aber nach etwas Ruhe ist Nehemia bereit, die Arbeit aufzunehmen. 12. Dann machte ich mich in der Nacht auf, ich und ein paar Männer mit mir. Und ich erzählte niemandem, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Es war kein Tier bei mir außer dem, auf dem ich ritt. Nehemia steht mitten in der Nacht auf. Es waren ein paar andere Männer bei ihm, aber anscheinend wussten sie nicht, was Nehemia tat. Also, was taten sie? 13. Ich ging bei Nacht durch das Taltor zum Drachenbrunnen und zum Misttor, und ich besichtigte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die vom Feuer zerstört worden waren. Das Erste, was Nehemia tut, noch bevor er seinen eigenen Männern sagt, was die Mission ist, ist, dass er eine Inspektion vornimmt. Er geht los und schaut sich die Stadtmauern an. Bevor er irgendjemandem erzählt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, schaut er sich die Situation an. Er verschafft sich ein realistisches Bild davon, was geschehen ist und was getan werden muss. Das ist aus vielen Gründen klug, aber einer der Vorteile, niemanden zu sagen, was er vorhat, ist, dass seine Feinde fernbleiben. Wenn sie nicht wissen, was er tut, werden sie noch nicht versuchen, ihn aufzuhalten. Es ist aber auch klug, weil er abwartet, bis er selbst einen vollständigen Plan hat, bevor er seinem eigenen Volk sagt, was los ist. Und bevor er einen Plan machen kann, muss er erst inspizieren und sehen, was zu tun ist. Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, aber damals, als ich Student an der Universität war, habe ich während der Sommerferien in einem christlichen Ferienlager gearbeitet. Und in einem Sommer, ich weiß nicht warum, haben sie mir die Verantwortung übertragen, Gruppen zu leiten, die Dächer von Häusern für Leute ersetzen sollten, die es sich nicht leisten konnten. Wie üblich in meinem Leben hatte ich keine Erfahrung oder Ausbildung in diesem Bereich. Aber von mir wurde erwartet, dass ich jede Woche eine Gruppe von 20 Studenten beim Erneuern der Dächer anleiten würde. Also, am ersten Tag gehen die Gruppe und ich zu diesem Haus. Alle unsere Materialien sind schon da. Also müssen wir nur noch mit der Arbeit anfangen. Also sage ich zur Gruppe, okay, lasst uns das alte Dach abnehmen. Und so beginnt die Gruppe damit, das Dach abzureißen. Und ich fühle mich ziemlich gut, aber dann tauchen einige Probleme auf. Sie beginnen Fragen zum Projekt zu stellen, und ich habe keine Antworten. Einige Leute arbeiten, aber ein Großteil der Gruppe wusste nicht, was sie tun sollten. Und dann lief ich auf dem Dach, als ich spürte, wie das Holz unter mir zu knacken begann. Ich wusste nicht, wo ich hintreten sollte. Also war ich anscheinend auf schwaches Holz getreten und begann durchzufallen. Zum Glück gab es dort einige Holzbalken, an denen ich mich festhalten konnte, sodass ich nicht ganz durchfiel. So befand sich der obere Teil meines Körpers über dem Dach, während meine Beine im Inneren ihres Hauses baumelten. Als ich durchgefallen bin, hat das Holz meine Seiten aufgeschnitten, sodass ich überall blutete. Die Studenten halfen mir heraus und halfen, die Blutung zu stoppen. Es war einer dieser Momente im Leben, in denen die Metapher so offensichtlich war. Der erste Tag war eine Katastrophe. Ich wusste nicht, was ich tat, und wir hatten keinen guten Plan. Nehemia machte nicht denselben Fehler wie ich. Er kam nicht nach Jerusalem und sagte sofort zu allen, okay, lasst uns diese Mauer bauen. Nein, zuerst schaute er sich die Situation an. Er bewertete sie. Er inspizierte die verschiedenen Tore Jerusalems. Er ging um die Stadt herum und betrachtete die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und die Tore, die verbrannt worden waren.
Und während wir diese Verse lesen, kann man beinahe spüren, wie Nehemia anfängt, einen Plan in seinem Kopf zu schmieden. Er inspiziert weiter. 14. Dann zog ich zum Quelltor und zum Königsteich. Aber es war kein Platz da, so dass das Tier unter mir hindurchgehen konnte. 15. Dann stieg ich nachts das Tal hinauf und besichtigte die Mauer. Dann kehrte ich zurück, kam durch das Taltor wieder heim und kehrte so zurück. 16. Die Vorsteher aber wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Ich hatte bis dahin den Juden, den Priestern, den Vornehmen, den Vorstehern und dem übrigen Volk, das an dem Werk arbeiten sollte, nichts erzählt.
Nehemia inspizierte weiterhin die Stadt und die Tore. Wir lesen hier, dass die Zerstörung der Stadt so groß war, dass er mit seinem Tier nicht hindurchkommen konnte. Also musste er seine Route ändern und durch das Tal gehen, um zurückzukehren.
Ich kann mir fast vorstellen, wie Nehemia dachte, wir haben viel Arbeit vor uns.
So kehrte er zu seinem Aufenthaltsort zurück, und noch immer wusste niemand, was er tat. Nehemia versuchte nicht, die Leute aus dem Prozess herauszuhalten. Er wollte nicht einfach nur geheimnisvoll sein, um geheimnisvoll zu sein. Er wusste, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt war, es ihnen zu sagen. Er war klug und strategisch. Aber wie wir in Vers 17 sehen, mussten die Menschen nicht mehr lange warten.
17. Dann sagte ich zu ihnen,
ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger verhöhnt werden.
18. Und ich berichtete ihnen von der gütigen Hand meines Gottes, die über mir gewesen ist, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir gesprochen hatte. Da sagten sie, lasst uns aufstehen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk.
Nehemia spricht endlich zu dem Volk. Er beginnt seine Rede, indem er sich mit dem Volk identifiziert. Obwohl Nehemia erst seit 3 Tagen dort ist, sagt er nicht, seht das Unglück, in dem ihr euch befindet. Er sagt, seht das Unglück, in dem wir uns befinden. Er ist mit ihnen darin.
Und dann spricht er darüber, wie ernst die Situation ist. Die Stadt Jerusalem liegt in Trümmern.
Die Tore sind zerstört und sie werden verspottet. Nehemia verschweigt die Wahrheit über die Situation nicht.
Er versucht nicht, es schön zu reden. Nein, er ist ehrlich damit. Er lebt nicht in einer Traumwelt, sondern in der Realität. Es gibt ein großes Problem. Und es muss etwas dagegen unternommen werden. Er bezieht die Menschen auch mit in die Geschichte ein. Er erzählt ihnen, wie Gott ihn bis zu diesem Punkt geführt hat. Er berichtet ihnen, wie der König ihm seinen Segen zum Wiederaufbau der Stadtmauern gegeben hat, ebenso Schutz und Versorgung.
Nehemia legt Zeugnis darüber ab, wie Gott gewirkt hat. Er erzählt dem Volk, wie Gott ihn bis zu diesem Punkt geführt hat.
Sicher, Nehemia hätte sagen können, Gott hat mich dazu geführt, dies zu tun, also werden wir jetzt damit beginnen. Und vielleicht hätten einige Leute ihm gefolgt. Aber Menschen lieben Geschichten. Menschen wollen, dass man nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Vorstellungskraft gewinnt.
Ich bin sicher, als die Leute die Geschichten von Nehemias Glauben hörten, wurden sie ermutigt und wollten ein Teil davon sein.
Wir sollten unsere Herzen und Geschichten mit anderen teilen, um sie zu inspirieren und sie in die Geschichte mit hineinzunehmen. Und schließlich lädt Nehemia sie ein. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems bauen. Nehemia hat die notwendige Vorbereitung und Planung erledigt, und nun wird seine Vision zur Vision des Volkes. Nehemia kann diese Mauer nicht allein bauen, es wird das Volk brauchen.
Es ist immer eine Versuchung, alles alleine machen zu wollen.
Vielleicht denken wir, dass andere Menschen noch nicht bereit sind, oder wir glauben, dass sie es auf die falsche Weise tun würden. Und deshalb entscheiden wir manchmal einfach, okay, ich mache es selbst.
Aber das ist weder möglich noch biblisch.
Wir brauchen den ganzen Leib Christi, um seine Absichten zu erfüllen. Wenn wir versuchen, es alleine zu tun, werden wir nicht lange durchhalten. Wir müssen Menschen einladen, Teil dessen zu werden, was Gott tut.
Sicher, vielleicht machen sie es nicht so, wie wir es tun würden. Und vielleicht würden wir es besser machen. Aber darum geht es nicht. Der Punkt ist, dass wir einander brauchen, um große und mächtige Dinge für den Herrn zu vollbringen. Also lädt er sie ein. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems bauen. Ich liebe es, wie klar die Vision an dieser Stelle ist. Nehemia sagt einfach, kommt, lasst uns das gemeinsam bauen. Und wir sehen in Vers 18, dass Gott Nehemias Vision gesegnet hat, dass Nehemia die notwendige Vorbereitung und Planung getroffen hat und dass es jetzt der richtige Zeitpunkt war, diese Vision dem Volk anzukündigen. Und das Volk sagt, lasst uns aufstehen und bauen. Was für ein Moment, wir alle sehnen uns danach, Teil von etwas zu sein, das viel größer ist als wir selbst. Und hier sagt das Volk, ja, wir wollen ein Teil davon sein. Nehemia hat gesehen, was getan werden muss. Er hat ein Team aufgestellt und sie sind bereit, die Arbeit zu beginnen. Aber das bedeutet nicht, dass es einfach sein wird. 19. Als Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht sowie Geshem der Araber davon hörten, verspotteten und verachteten sie uns und sagten, was tut ihr da? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Sanballat und Tobia tauchen wieder auf, diesmal mit einem neuen Freund namens Geshem. Sie hören von Nehemias Plan und beginnen sofort, ihn zu verspotten. Sie versuchen, das Volk zu entmutigen, indem sie ihre Aufgabe lächerlich machen. Sie behaupten sogar, Israel lehne sich gegen den König auf, was offensichtlich nicht stimmte, da der König Nehemia seinen Segen gegeben hatte. Das ist aber nichts Neues. Wenn man aus Glauben lebt, wird es immer Widerstand geben. Es wird immer Menschen wie Sanballat, Tobia und Geshem geben. Es wird Leute geben, die dich verspotten und scheitern sehen wollen. Nehemia und Israel taten nichts Unrechtes. Daher konnten Sanballat, Tobia und Geshem nur die Bedeutung ihres Projekts angreifen. Sie lachen sie aus und sagen, was macht ihr da eigentlich? Und obwohl ihre Angriffe keinen wirklichen Grund haben, können solche Worte trotzdem verletzen, nicht wahr?
Wenn wir im Glauben einen Schritt wagen und Gott vertrauen, etwas Großes zu tun, kann das ein verletzlicher Moment sein. Und es kann für jemanden von außen sehr leicht sein zu sagen, was machst du da überhaupt? Das wird niemals funktionieren oder was für eine Zeitverschwendung. Es ist immer einfacher, ein Kritiker zu sein, als die Person, die etwas versucht, das noch nie zuvor getan wurde. Wenn du versuchst, aus Glauben zu leben und etwas Großes für den Herrn zu tun, gibt es nicht nur Angriffe von außen, sondern meistens auch Angriffe von innen. Satan möchte nicht, dass Menschen aus Glauben leben und Gott vertrauen, deshalb wird er alles versuchen, um das zu verhindern, um Unruhe in die Gemeinschaft zu bringen. Wie reagiert also Nehemia?
20. Dann antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird uns Gelingen schenken, und wir, seine Knechte, werden uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht oder Anspruch an Jerusalem. Nehemia antwortete nicht, indem er sagte, der König hat mir erlaubt, das zu tun, oder indem er seine Handlungen rechtfertigte. Stattdessen beginnt er damit zu sagen, dass Gott mit ihnen ist. Er spricht nicht über die Autorität des Königs, sondern über die Autorität Gottes. Und er sagt, dass Gott mit ihnen ist. Er wird ihnen Gelingen schenken. Er ignoriert sie und sagt im Grunde genommen, schaut, wir haben Arbeit zu tun. Es ist Zeit, wieder aufzubauen. Wie ich bereits sagte, mit Gott geht es nie nur um die Aufgabe, nie nur um das Projekt. Es geht nie nur darum, es zu erledigen. Mit Gott gibt es immer eine geistliche Komponente. Bei allem, wozu er uns mit unseren Händen berufen hat, interessiert ihn am meisten die Arbeit, die in deinem Herzen geschieht.
Ich glaube, dass dies ein Moment ist, in dem wir, während wir den Raum im ersten Stock physisch renovieren, auch über die geistliche Arbeit nachdenken, die Gott in deinem Herzen und in dieser Gemeinde tun möchte. Überlege dir, welche Bereiche der Herr in deiner Seele erneuern und umgestalten will. Was möchte Gott in deinem Inneren wieder aufbauen? Lass mich dir 4 Punkte aus Nehemia Kapitel 2 mitgeben, über die du nachdenken kannst, wenn du dir überlegst, was Gott in deinem Leben wiederherstellen möchte. Erstens. Eine ehrliche Bestandsaufnahme ist der erste Schritt. Bevor Nehemia irgendetwas anderes tat, ging er umher und begutachtete die Mauern und die Tore. Er schaute sich die Schäden an. Um zu wissen, was er tun musste, musste er die gegenwärtige Situation ehrlich betrachten. Was möchte der Herr heute Morgen, dass du in deinem Leben anschaust? Worüber möchte der Herr, dass du ehrlich bist? Was braucht Aufmerksamkeit?
Es kann leicht passieren, dass wir in einer Art Traumwelt leben, in der wir denken, ach, irgendwann werde ich mich darum kümmern. Oder diesen Teil meines Lebens werde ich dem Herrn irgendwann übergeben. Oder ich will jetzt nicht darüber nachdenken. Und so schieben wir die Dinge immer weiter vor uns her. Und ich verstehe das. Es ist nicht immer einfach, ehrlich über den Zustand unseres Herzens zu sein. Das ist ein verletzlicher Ort. Denn wir können all die Dinge betrachten, die repariert werden müssen, und denken, wie kann Gott all das wiederherstellen? Es gibt zu viel Zerbrochenes. Es gibt zu viele Schäden. Es gibt zu viel zu tun. Es ist einfacher, gar nicht erst anzufangen. Ich bin sicher, dass Nehemia, als er durch die Stadt lief, wahrscheinlich überrascht war über das Ausmaß der Zerstörung. Ich bin sicher, er war ein wenig überrascht, wie viel Arbeit nötig war, aber er wusste eine wichtige Sache. Er wusste, dass der Herr mit ihm war, und das gab ihm den Mut, anzufangen. Wir dienen einem Gott, der sich auf Wiederherstellung spezialisiert hat. Wir dienen einem Gott, der die zerbrochenen Teile deines Herzens heilen möchte. Gott hat in seiner großen Barmherzigkeit und Liebe seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt, um uns zu erlösen, um das zu reparieren, was zerbrochen ist, um uns zu vergeben, um unser Leben für ihn neu aufzubauen. Unser Leben war durch die Sünde zerbrochen, aber wenn du deine Sünde bereust und an Jesus Christus glaubst, kannst du gerettet werden, und dein Leben kann auf einem festen Fundament in Christus, dem Eckstein, gebaut werden. Es spielt keine Rolle, ob du noch nie von Jesus gehört hast oder ob du Jesus seit 30 Jahren nachfolgst. Gott möchte ständig, dass wir zu ihm kommen, damit er weiterhin das reparieren kann, was in unseren Herzen zerbrochen ist. Aber ich glaube, bevor wir dort ankommen können, müssen wir gegenüber Gott ehrlich sein über das, was wirklich los ist. Wir müssen zu Gott sagen, komm her und baue mich wieder auf, heile mich, repariere mich. Wir müssen in der Realität leben, bevor das Projekt überhaupt beginnen kann.
Weißt du, an meinem ersten Tag, als ich in diesem Sommercamp gearbeitet habe, war es eine Katastrophe. Ich meine, schlimmer geht es kaum, als durchs Dach zu fallen und überall zu bluten. Eigentlich sollte ich die Gruppe leiten, aber am Ende musste die Gruppe mich herausziehen und sich um mich kümmern. Es war kein guter Tag. Aber im Nachhinein betrachtet war es notwendig. Ich glaube, ich musste durch dieses Dach fallen, um ehrlich mit der Situation umzugehen.
Ich musste durch dieses Dach fallen, um ehrlich damit zu sein, dass ich keine Ahnung hatte, was ich tat.
Ich musste durch dieses Dach fallen, um ehrlich damit zu sein, dass ich Gott brauchte, damit er eingreift. Und sobald ich in diesen Dingen ehrlich war, wurde es besser. Am Ende des Sommers war alles ganz anders. Ich habe etwas über Bauarbeiten gelernt. Immer wenn eine Gruppe mit Erfahrung kam, nutzte ich ihre Erfahrung. Jede Woche lief es besser und organisierter. Gegen Ende musste ich gar nicht mehr aufs Dach, weil ich mehr damit beschäftigt war, die Leute darin zu schulen, was zu tun war, und sie bei ihrer Arbeit zu ermutigen.
Worauf ich hinaus will, ist, dass ich ehrlich zu mir selbst sein musste, bevor ich wachsen konnte. Worin musst du gegenüber dem Herrn ehrlich sein? Vielleicht ist es eine Einstellung, die du gerade in Bezug auf bestimmte Dinge hast. Etwas Groll, etwas Bitterkeit. Vielleicht gefällt dir die Situation, in der du dich heute befindest, nicht. Du wünschst dir, an einem anderen Ort zu sein. Du wünschst dir, deine Situation wäre anders. Aber anstatt diese Enttäuschung dem Herrn zu übergeben, hältst du sie fest, wie eine Decke. Hör zu, lass nicht zu, dass diese Bitterkeit Wurzeln schlägt. Sei ehrlich zum Herrn, er kann damit umgehen. Und wenn du ehrlich zum Herrn bist, kann die Heilung beginnen.
Vielleicht musst du gegenüber dem Herrn ehrlich sein in Bezug auf eine bestimmte Sünde, die dich in deinem Leben zurückhält. In deinem Kopf denkst du, ich habe das unter Kontrolle. Ich kann damit umgehen. Ich kann das schaffen. Aber Tage vergehen, Monate vergehen, Jahre vergehen, und es wird klar, dass diese Sünde die Kontrolle über dich hat.
Bekenne diese Sünden dem Herrn. Bekenne diese Sünden Menschen, denen du vertraust, damit sie für dich beten können. Wenn du ehrlich zu dir selbst, zum Herrn und zu seinem Volk bist, kann die Heilung beginnen. Vielleicht musst du in einer bestimmten Beziehung ehrlich sein. Die Dinge laufen nicht gut, aber du willst es nicht zugeben. Du willst nichts sagen. Es ist einfacher, so zu tun, als wäre alles in Ordnung, als sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die Aufmerksamkeit brauchen. Aber die Wahrheit ist, diese Beziehung wird sich nicht bessern, bis du ehrlich bist.
Kürzlich hat jemand mein Auto für ein paar Tage ausgeliehen. Es ist ein älteres Auto. Und als er das Auto zurückbrachte, sagte er mir, dass er beim Fahren meines Autos einige beunruhigende Geräusche gehört habe. Ich lachte und sagte, ja, wenn ich diese Geräusche höre, drehe ich einfach die Musik lauter. Das ist eine kurzfristige Lösung. Ich höre die beunruhigenden Geräusche nicht mehr. Aber das eigentliche Problem wird dadurch nicht behoben. Es ist nicht einfach, ehrlich über den Zustand mancher unserer Beziehungen zu sein. Aber es ist notwendig, damit diese Beziehungen Heilung und Wachstum erfahren können. Nächsten Monat haben wir unser jährliches Eheseminar und der ganze Sinn davon ist, aus der Stadt herauszukommen, aus unseren täglichen Routinen auszubrechen, damit wir uns anschauen können, wie es um unsere Ehen steht. Ehrlich zu sein, über die guten Dinge und die schwierigen Seiten des Ehelebens, damit wir wachsen können.
Einige von euch hören das vielleicht und denken, keine Chance. Ich gehe nicht hin, ich will die Mauern unserer Ehe nicht inspizieren. Es gibt zu viele Schäden, es gibt zu viel zu reparieren. Schau, ein Wochenende löst nicht alle Probleme in einer Ehe. Die Stadtmauern von Jerusalem wurden auch nicht an einem Wochenende gebaut. Aber ein Wochenende voller Ehrlichkeit kann das Fundament sein, auf dem die Heilung beginnt. Das Eheretreat ist nicht für Paare, die alles im Griff haben. Das Eheretreat ist für alle Paare. Deshalb mache einen Schritt im Glauben und entscheide dich mitzukommen. Wenn du gerade neben deinem Ehepartner sitzt, klopfe ihm jetzt auf das Bein und sage, lass uns gehen. Eine ehrliche Bestandsaufnahme ist der erste Schritt, damit Gott deine Einstellung, deine Beziehungen und dein Leben heilen kann. Worüber musst du heute ehrlich sein? Der zweite Punkt, der mit den ersten zusammenhängt.
Zweitens, warte nicht darauf, dass jemand anderes die ganze Arbeit macht. Nehemia sah die Probleme in Jerusalem, aber er wartete nicht darauf, dass jemand anderes kommt und die ganze Arbeit übernimmt. Er übernahm Verantwortung. Er übernahm die Initiative. Er sagte nicht, das sei Israels Problem. Er sagte, das ist unser Problem. Er machte es sich zu eigen. Du kannst nicht darauf warten, dass jemand anderes kommt und alle Reparaturen in deinem Leben übernimmt. Manche Menschen machen eine ehrliche Bestandsaufnahme. Sie sehen die Probleme. Aber dann warten sie darauf, dass etwas passiert. Sie warten darauf, dass jemand anderes kommt und alles repariert. Und dann passiert nichts. Nichts ändert sich.
Nehemia sah, was getan werden musste, und begann einen Plan zu machen. Irgendwann musst du dir anschauen, was getan werden muss, und sagen, okay, Herr, lass uns an die Arbeit gehen. Lass uns daraus wachsen. Heile mich davon, Herr. Diese Mauern werden mein Leben nicht bestimmen. Meine Beziehung zu dir bestimmt mein Leben. Hilf mir, Herr. Du kannst nicht darauf warten, dass jemand anderes kommt und die ganze Arbeit macht. Nun, nachdem das gesagt ist, drittens, du kannst die Arbeit nicht alleine machen. Nehemia sagte, kommt, lasst uns die Mauer bauen. Er konnte es nicht allein schaffen. Er brauchte Hilfe. Also kannst du zwar nicht darauf warten, dass jemand anderes die ganze Arbeit übernimmt, aber gleichzeitig kannst du die Arbeit auch nicht alleine machen. Wir brauchen einander. Es gibt das alte Sprichwort, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh zusammen. Wir brauchen einander.
Ich ermutige dich, diese Woche Nehemia Kapitel 3 zu lesen. Es ist ein wunderbares Bild davon, wie das Volk Gottes gemeinsam arbeitet. Sie setzten Balken ein, stellten die Türen auf. Die Goldschmiede und Salbenmischer arbeiteten gemeinsam an den Mauern. Mit anderen Worten, Menschen erledigten Aufgaben, die nichts mit ihren eigenen Begabungen zu tun hatten. aber sie standen auf und arbeiteten zusammen, weil die Aufgabe erledigt werden musste.
In den letzten Tagen während des Streichens habe ich einige der Leute gefragt, die gemalt haben, ob sie das schon einmal gemacht hätten. Und einige von ihnen hatten es nicht. Aber sie waren da, dienten dem Herrn und dienten seiner Gemeinde. Anders ausgedrückt, wir brauchen einander. Wenn du versuchst, dieses Leben allein zu bewältigen, wirst du ausbrennen. Gott sah Adam an und sagte, dass es nicht gut sei, wenn er alleine ist. Versuche nicht, dein Leben alleine wieder aufzubauen. Es ist zu viel, aber du hast Brüder und Schwestern in Christus, die dich unterstützen und dir helfen wollen. Lasst uns einander aufrichten. Ein letzter Punkt.
Viertens, es wird Widerstand geben. Das sehen wir hier in Nehemia Kapitel 2 mit Sanballat und Tobia. Und es zieht sich durch das ganze Buch Nehemia. Die Wahrheit ist, es wird Widerstand geben. Es wird schwer sein, aber am Ende lohnt es sich. Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist nicht einfach. Du wirst auf Widerstand und Schwierigkeiten stoßen, aber am Ende lohnt es sich immer. Wenn du dein Herz öffnest und den Herrn darin arbeiten und renovieren lässt, werden einige Hindernisse aufkommen, die du nicht vorhersehen kannst. Manchmal wird es Rückschläge geben. Es kann sich manchmal so anfühlen, als würdest du einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück machen. Aber vertraue darauf, dass der Herr am Wirken ist. Größer ist Christus, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Schau, die Arbeit auf Ebene 1 ist aufregend. Es ist großartig zu sehen, wie sich etwas verwandelt und neu aufgebaut wird. Aber weißt du, was noch aufregender und großartiger ist? Zu sehen, wie du Schritte im Glauben gehst, dein Herz öffnest und Gott erlaubst, dein Herz zu verwandeln, zu erneuern und wiederherzustellen.
Unser Gott ist treu. Er, der ein gutes Werk in deinem Herzen begonnen hat, wird es auch vollenden. Wir dienen einem Gott, der im Geschäft der Wiederherstellung ist. Wir dienen einem Gott, der die Teile deines Herzens heilen will, die Reparatur brauchen. Die Frage ist, wirst du ehrlich mit ihm über diese Dinge sein? Wie wir in Nehemia Kapitel 2 sehen, ist das der erste Schritt.
Das Ende der Predigt.